SR2 Kulturradio. Medienwelt.
Heute mit Stefan Schmidt. Schön, dass Sie uns zuhören bei einer Sendung, in der es um Freiheit geht. Freiheit von Medien und Journalisten, das zu veröffentlichen, was ihnen wichtig erscheint, auch wenn es unbequem ist. Zu Beginn ein Fall, bei dem genau diese Freiheit in Frage stand. Länger als ein Jahr saß der deutsche Journalist Deniz Yücel in der Türkei in Untersuchungshaft. Gestern ist er freigekommen. Das Ergebnis monatelanger diplomatischer Bemühungen und vieler Gespräche. Eine großartige und überfällige Nachricht, sagt der geschäftsführende Justizminister Heiko Maas. Und auch die Kanzlerin ist erleichtert, berichtet Janina Lückhoff aus Berlin.
Ich freue mich natürlich für ihn, ich freue mich für seine Frau. Und die Familie, die ja ein sehr, sehr schwieriges Jahr der Trennung aushalten mussten,
sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Von einer guten Nachricht sprach auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er äußerte gleichzeitig die Hoffnung, dass die Freilassung von Deniz Yücel Bedingungen schaffe, die, Zitat, zu einer Verbesserung der deutsch-türkischen Beziehungen führen. In all die Freude mischen sich aber auch kritische Stimmen, denn immer noch sitzen 5 deutsche Staatsangehörige aus politischen Gründen in türkischen Gefängnissen. Daran erinnerte auch die Kanzlerin.
Wir wissen, dass es noch weitere, vielleicht nicht ganz so prominente Fälle von Menschen gibt, die in türkischen Gefängnissen sind. Und auch für sie erhoffen wir eine schnelle Behandlung der Rechtsverfahren und Rechtsstaatlichkeit.
Auch der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Alexander Graf Lambsdorff erwähnte jene, die in der Türkei angeklagt seien und, wie er dem Fernsehsender NTV sagte, drangsaliert würden.
Es ist wichtig, dass wir bei der politischen Bewertung hier jetzt nicht überschwänglich werden. Die Menschenrechtslage in der Türkei, die Situation der Pressefreiheit dort hat sich nicht fundamental verändert.
Also das Misstrauen gegenüber der Türkei, das wird wohl erstmal bleiben. Und nachhaltig erschüttert ist auch das Vertrauen, dass Medienvertreter in Demokratien einen gewissen Schutz genießen. Zumal ein türkisches Gericht ausgerechnet am Tag von Yücels Freilassung 3 andere Journalisten zu lebenslanger Haft verurteilt hat, weil sie sich am Putschversuch im Sommer 2016 beteiligt haben sollen. Ein international umstrittenes Verfahren. Und die Übersetzerin und Medienfrau Meşale Tolu darf das Land immer noch nicht verlassen. Zur Sorge um die Pressefreiheit und andere Menschenrechte in der Türkei ein Kommentar von Christina Nagel.
Ein Jahr Untersuchungshaft, ein Jahr ohne Anklage, Monate in Isolationshaft in einem Hochsicherheitsgefängnis. Ein Albtraum, der für Deniz Yücel nun zu Ende ist. Sein Kampf aber ist es noch nicht. Das hat er immer wieder klargemacht. Er will faire Verfahren, Recht, Gerechtigkeit, nicht nur für sich. Ungebrochen von der Tortur der vergangenen Wochen und Monate hat er wiederholt den Finger in die Wunde gelegt und auf den Punkt gebracht, was jenseits des ersten großen Jubels auch manch Politiker und Menschenrechtler heute mahnend hat anklingen lassen. Nicht die zu vergessen, die nicht zu einem Politikum auf höchster Ebene geworden sind, die nicht das Glück einer doppelten Staatsangehörigkeit haben und deshalb aufgrund ähnlich absurder Anschuldigungen weiter in Haft sitzen oder zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt werden. Die Kanzlerin hat versprochen, sich weiter für die Inhaftierten, für Rechtsstaatlichkeit in der Türkei einsetzen zu wollen. Sie hat es hoffentlich ernst gemeint und macht weiter Druck mit der gleichen Intensität wie bisher. Der Außenminister hat von erfolgreicher Überzeugungsarbeit gesprochen. Es habe hinter den Kulissen im Geheimen viele direkte Gespräche gegeben, aber keinen Deal. Schön wäre es. Daran zu glauben, fällt allerdings schwer. Nicht nur die Opposition wird deshalb sehr genau hinsehen, welche Entscheidungen die Bundesregierung in den kommenden Wochen und Monaten mit Blick auf die Türkei fällen wird. Bei Rüstungsexporten, bei EU-Runden. Schon jetzt fällt auf, dass sich wie im Fall des Menschenrechtlers Steudner Entscheidendes erst getan hat nach direkten Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten. Erdogan bleibt damit das Maß aller Dinge. Er hebt und senkt den Daumen über das Schicksal der zu Unrecht Inhaftierten. Sie sind und bleiben für ihn eine nützliche Verhandlungsmasse, auch wenn am Ende offiziell immer eine Justizentscheidung steht, für die die Bundesregierung sich dann diplomatisch artig bedankt, was schwerfallen muss angesichts der Umstände und der Forderung der Staatsanwaltschaft, Deniz Yücel zu 18 Jahren Haft zu verurteilen. Seine Freilassung und seine Ausreise erleichtern vielleicht die Gespräche zwischen Deutschland und der Türkei. Die grundlegenden Probleme aber bleiben. Und trotzdem darf man sich freuen. Für Deniz Yücel, seine Familie, Freunde und Kollegen.
Ein Kommentar von Christina Nagel aus Berlin. Dass Journalisten bei uns in Deutschland nicht so leicht festgesetzt werden können, das liegt an unserem Grundgesetz und am Bundesverfassungsgericht, das in mehreren Entscheidungen die Presse- und Meinungsfreiheit gestärkt hat. Das erste richtungsweisende Urteil ist jetzt genau 60 Jahre alt, die sogenannte Lüth-Entscheidung, und in deren Zentrum steht der Schauspieler und Regisseur Veit Harlan. Jan Ehlert über einen Meilenstein der deutschen Medienrechtsprechung und dessen düstere Vorgeschichte.
Nicht nur ihr Christen habt einen Gott, wir Juden haben auch einen. Das ist der Gott der Rache. Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Geldgierig, gewalttätig und verräterisch. Es sind zutiefst antisemitische Klischees, mit denen Regisseur Veit Harlan in seinem Film Jud Süß die Figur des Juden Josef Oppenheimer zeichnet. Nicht nur NS-Propagandaminister Josef Goebbels war begeistert. Der Film diene als Stärkung der Moral der SS-Truppen und KZ-Aufseher, lobte er. Und tatsächlich, die Vorführungen von Jud Süß verstärkten den Judenhass der Zuschauer, erinnern sich Zeitzeugen wie Ralf Giordano.
Einer meiner Freunde, eigentlich den, den ich als den Besten bezeichnet habe, er sagte, irgendwas muss doch dran sein.
Auch Erich Lüth, damals Rekrut in der Reichswehr, sah den Film. Doch seine Reaktion war eine völlig andere.
Ich habe den Jud Süß-Film gesehen während des Dritten Reiches mit meiner Frau, und sie begann, weil wir Freunde der Juden waren, zu schreien, und ich hielt ihr den Mund zu. Und in meiner Tapferkeit erklärte ich ihr, schweige, sonst geht es uns dreckig. Über Harlan werde ich nach dem Ende, nach dem Untergang Hitlers sprechen.
Doch Lüth musste erleben, dass Harlan auch nach dem Sturz des Naziregimes 1945 seine Karriere ungehindert fortsetzen konnte. Er wurde als Mitläufer eingestuft und entnazifiziert. Und schon wenige Jahre später wurde ein neuer Film des Regisseurs angekündigt.
In einer Werbewoche will der deutsche Film seinen Anspruch auf den Inlandsmarkt anmelden. Das erste große, künstlerisch bedeutsame Programm der Nachkriegszeit wird angekündigt. Der Erich-Kästner-Film Das doppelte Lottchen. In Wendesdorf inszeniert Willi Forst mit Hildegard Knef die Sünderin. In Göttingen Veit Harlan mit Christina Söderbaum die unsterbliche Geliebte.
Bei der Vorführung des Films kommt es in einigen Städten wie Freiburg und Salzburg zu antisemitischen Ausschreitungen. Was dann geschah, schrieb Justizgeschichte. Erich Lüth, der sich schon damals für die Wiederaussöhnung zwischen Deutschen und Juden einsetzte, rief über die Presse zum Boykott des Films auf. Harlan sei nicht nur der Nazi-Regisseur Nummer 1 gewesen, sondern einer der wichtigsten Exponenten der mörderischen Judenhetze der Nazis. Der Film dürfe daher nicht gezeigt werden.
Und in dieser Pressekonferenz forderten wir ein Verfahren wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit gegen Veit Harlan. Der Prozess kam.
Die öffentliche Meinung aber, so berichtete der Journalist Detlef Kuhlbrot, war dabei ganz auf der Seite Harlans. So habe man damals im Hamburger Abendblatt lesen können.
Das Publikum lachte oft bei den trockenen, witzigen Aussprüchen Harlans schallend. Ordnungsgemäß rügte es der Vorsitzende, aber selbst die jüdischen Nebenkläger hatten es manchmal nicht leicht, ernst zu bleiben.
So war das Urteil wenig überraschend. Nicht Veit Harlan wurde verurteilt, sondern Erich Lüth. Der Aufruf zum Boykott des Films sei sittenwidrig. Die persönliche Meinung Lüths über Harlan spiele keine Rolle, so die Richter. Auch das Oberlandesgericht Hamburg bestätigte dieses Urteil. Doch Lüth gab nicht auf.
Ich wurde in allen Instanzen verurteilt und dann nach 7 Jahren, nachdem alle Leute mir schon den Rücken gekehrt hatte, erhielt ich vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ein obsiegendes Urteil. Das war die härteste Erfahrung in meinem Leben.
Doch nicht nur für Lüth hatte dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Januar 1958 eine wichtige Bedeutung. Juristen und Presse feierten es als Sieg der Meinungsfreiheit. Der langjährige Verfassungsrichter Dieter Grimm sieht darin sogar eines der wichtigsten Urteile eines deutschen Gerichts überhaupt. Denn es habe festgelegt, dass in der damals noch jungen Bundesrepublik die Grundrechte als gültige Werteordnung festgeschrieben wurden. Diese dürften nicht durch Gesetze eingeschränkt werden. Als Folge gründeten sich zahlreiche Bürgerinitiativen, die sich für mehr Grundrechte in Deutschland einsetzten. Auch heute, 60 Jahre nach seiner Verkündung, hat dieses Urteil nichts von seiner Wichtigkeit verloren. Und besonders die Meinungsfreiheit bleibt eine der größten Errungenschaften der Demokratie, aber auch eine ihrer größten Herausforderungen. Schon Erich Lüth erkannte, dass mit dem Recht zum Widerspruch auch eine moralische Pflicht verbunden sein könnte. Die Pflicht, nicht zu schweigen, wenn die Grundrechte anderer verletzt werden.
Wären wir 1933 tapferer gewesen, dann hätten wir mit ein paar tausend Mann uns zur Wehr setzen können. Das haben wir nicht getan. Das habe ich auch in Bergen-Belsen den jungen Menschen zugerufen. Werdet ihr auch tapferer sein, als wir es waren, unter gleich schwierigen Umständen? Das ist nämlich die entscheidende und die heikelste Frage.
Der Kampf um die Meinungsfreiheit. Manchmal verläuft er so dramatisch, dass sich daraus sogar ein Hollywood-Film mit Starbesetzung machen lässt. In der kommenden Woche kommt Die Verlegerin von Steven Spielberg in die deutschen Kinos. Es geht um geheime Dokumente aus dem US-Verteidigungsministerium, die im Jahr 1971 unter anderem die Washington Post veröffentlicht hat, weil die Papiere belegten, dass die amerikanische Öffentlichkeit über die Hintergründe des Vietnamkriegs getäuscht worden war. Eine besondere Rolle hat dabei die erste weibliche Zeitungsverlegerin der USA gespielt, Catherine Graham. Und heute, in Zeiten von Fake News und alternativen Fakten, taugt diese Frau für linksliberale Amerikaner wieder ganz besonders als Identifikationsfigur. Martin Ganselmeier aus dem ARD-Studio Washington über Mythos und Wirklichkeit.
Catherine Graham ist in mehrfacher Hinsicht das, was die Amerikaner Trailblazer nennen. Eine Wegbereiterin für Frauen in Führungspositionen. Aber auch eine Frau, die durch mutige Entscheidungen der gesamten Medienbranche Freiräume verschafft hat. Unter großem politischen und wirtschaftlichen Druck hielt Catherine Graham den Redakteuren und Reportern der Washington Post den Rücken frei. In Steven Spielbergs Film mit Meryl Streep als Catherine Graham und Tom Hanks in der Rolle des legendären Chefredakteurs Ben Bradley geht es nicht um die Watergate-Affäre, sondern um die erste Krise der Nixon-Regierung und den Anfang vom Ende des Vietnamkrieges, ausgelöst durch die Veröffentlichung der Pentagon-Papiere 1971. Das 7000 Seiten starke Geheimdossier entlarvte die Lügen von 4 US-Regierungen über Vietnam. Von Eisenhower bis Nixon bezweifelten alle Präsidenten insgeheim, ob dieser Krieg wirklich zu gewinnen war. Dennoch schickten sie immer mehr junge Amerikaner in den Tod. In der Schlüsselszene des Films wirft Chefredakteur Ben Bradley seiner Verlegerin vor, sie zögere mit der Veröffentlichung des Geheimdossiers mit Rücksicht auf den früheren Verteidigungsminister Robert McNamara.
I'm not protecting Lyndon.
Du bist mit McNamara befreundet, dem Mann, der diese Studie in Auftrag gab.
Ich beschütze McNamara nicht. Ich beschütze niemanden aus der Regierung. Ich beschütze die Zeitung.
Die Filmszene entspricht der Wahrheit. Graham zögerte vor allem wegen der wirtschaftlichen Risiken, die mit einer Veröffentlichung verbunden waren. Ihr Justiziar und wichtige Berater im Vorstand rieten ihr strikt ab. Weil die Nixon-Regierung zuvor schon der New York Times die Veröffentlichung der Pentagon-Papiere verboten hatte, musste Graham sogar mit einer Haftstrafe rechnen. Zumindest aber mit Anzeigenkunden, die ausgerechnet in einer Phase abspringen, als die Post vom regionalen Familienbetrieb zum börsennotierten Medienunternehmen wachsen wollte. Auf einer Veranstaltung 1997 erinnerte sich Catherine Graham, dass sie sich damals auch um die Arbeitsplätze ihrer Beschäftigten sorgte.
Wir bereiteten unseren Börsengang vor. Es war sehr riskant. Und die Regierung drohte uns. Die Redakteure und Reporter hatten mich wirklich überzeugt, dass wir im Recht waren. Also schluckte ich und war überhaupt nicht, was man von einer heldenhaften Führungsfigur erwartet. Ich sagte einfach, okay, macht es.
Oh, go ahead.
Grahams Entscheidung sorgte dafür, dass auch andere US-Medien die Pentagon-Papiere veröffentlichten. Und schon 2 Jahre vor Watergate hatte Graham ihre Regionalzeitung zu einer weltweit beachteten Zeitung gemacht. Dabei war Catherine Graham alles andere als eine kämpferische Löwin. Behütet aufgewachsen als Tochter des Verlegers Eugene Meyer, genoss sie viele Jahre ihr privilegiertes Leben. Ihr Vater übergab die Leitung der Post nicht ihr, sondern, wie damals üblich, ihrem Mann Phil Graham. Erst nach seinem frühen Tod musste Catherine Graham 1963 die Verlagsleitung übernehmen. Brillant, wie Meryl Streep im Film die von Selbstzweifeln geplagte Verlegerin spielt, die als Frau zunächst weder im Kreise ihres Vorstands noch in der Chefredaktion ernst genommen wird. Ihre Unsicherheit beschreibt Catherine Graham 1997 in ihrer mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Autobiografie. Anders als Chefredakteur Ben Bradley sah sich Graham auch in späteren Jahren nie als Heldin der Pressefreiheit, sondern eher mit Augenzwinkern.
Das wirklich Wunderbare an dieser Entscheidung war, ich musste sie in 30 Sekunden treffen und hatte eine 50-prozentige Chance, richtig zu liegen.
Steven Spielbergs Film über die Verlegerin der Post hat vor allem im linksliberalen Amerika einen Nerv getroffen. Auch wenn die Ereignisse fast 50 Jahre zurückliegen, die vielen Parallelen zwischen der Nixon-Zeit und der Trump-Gegenwart sind unverkennbar. Insofern zeigt der Film nicht bloß Historie, sondern eine höchst aktuelle Parabel über unsere von Fake News und alternativen Fakten geprägte Gegenwart. Damals wie heute, so Spielbergs Botschaft, sind Qualitätsjournalismus und Pressefreiheit unverzichtbar für eine lebendige Demokratie.
Die Verlegerin läuft ab der kommenden Woche auch in saarländischen Kinos.